Hard, aber Fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny.
Hard, aber Fairway, euer Golf-Podcast heute am 9. Juni wieder zurück an den Aufnahmegeräten. Wir sind wieder da, wir sprechen heute über das, was passiert ist in den letzten Wochen, machen einen kleinen Ausblick nach vorne und gucken mal, weil wir jetzt ja mitten im Sommer uns schon befinden. Ist nicht mehr lange her bis zum Mittsommer, also am 21. Juni ist es ja dann. Und passend dazu, also zum längsten Tag bei uns in unserer nördlichen Hemisphäre im Golf, wo man wirklich von morgens um 4 bis nachts um 11 spielen könnte, gab es ja, Beauty, die US Open Qualifier. Ne? Wir bewegen uns jetzt schon wieder auf die US Open zu. Und damit erstmal hallo. Auch du bewegst dich auf die US Open zu.
Ja, ich grüße dich. Ja, es wird wieder Zeit. Jetzt war es ja die Tage wieder an der Zeit, den Longest Day of Golf, sag ich mal, zu spielen in den Staaten. Und wenn man es ja so will, ist letztendlich die US Open das fairste Major, was wir von den vier Majors haben. Denn rein theoretisch, zumindest auch für die Amerikaner, kann sich da jeder x-beliebige für qualifizieren, wenn man an diesen Tagen das bestmögliche Golf spielt. Und da gibt es dann Local Qualifying Turniere und dann so danach die nächste Stufe und dann, wie gesagt, die finale Stufe, wo dann auch PGA Tour Spieler noch dazukommen. Da werden dann 36 Loch an einem Tag gespielt und letztendlich gibt es dann noch die letzten Spots zu vergeben und so hat man dann noch die Chance, sich für dieses Major zu qualifizieren. Und da waren ein paar interessante Namen, die noch kein Ticket direkt hatten und die jetzt sich darüber qualifizieren erstmal mussten.
Ja, wer war denn zum Beispiel dabei, wenn du sagst, interessante Namen?
Ich sag mal so, die medienwirksamste Paarung war der Amateur, der 17-jährige Miles Russell, seinerseits Nummer 1 der Amateur-Weltrangliste. Und er hatte niemanden Geringeres als Charlie Woods als Caddy an seinem Back. Interessanterweise sind es College-Kollegen und gute Freunde. Und Charlie hatte es vor 2 Wochen um einen Schlag verpasst, sich für das Finale letztendlich zu qualifizieren, für diese finale Qualifizierung. Und hat dann kurz mal die Seite gewechselt und war jetzt als Caddy da, 36 Loch unterwegs. Sonst Spieler wie Max Homa, oder auch Tony Finau, glaube ich, mussten sich erst einmal qualifizieren. Ich suche gerade die Liste, die ich vorhin vorbereitet hatte.
Also wir können ja schon mal sagen, dass es auf jeden Fall diese Qualifier, wenn man nicht gesetzt ist, dann ist es ja ein Playoff quasi, also 36 Loch an einem Tag. Und das erinnert ja viele bei uns in der Region an diese klassischen Clubmeisterschaften, die es hier gibt,
ja,
ne? Wo man dann auch miteinander spielt. Nicht Stableford, Freunde, wo man sagt, Strich, mach mal einen Strich, heb mal auf, Maximum Score ist Doppelpaar oder irgendwas oder net Doppelbogey wie im Handicap, sondern da wird halt zu Ende gespielt, ne, bei den Clubmeisterschaften und auch im normalen Golf. Deswegen ist immer ganz gut, wenn man so bei diesen schönen Netto-Turnieren auch immer die Scores sieht, wo dann ja teilweise nicht zu Ende gezählt wurde, weil einfach aufgehoben wurde. Aber bei den Clubmeisterschaften kommt man nicht drum rum und auch nicht bei den Qualifier-Matches quasi, die auch da 36 Loch an einem Tag, das ist ja ganz schön viel. Ich glaube, bei uns hier in der Region ist es auf 2 oder manchmal 3 Tage bei einigen Clubs gestretched. Also hat man entweder 2 Runden Golf, die man absolvieren muss. Aber 2 Runden an einem Tag ist schon viel, muss man einfach sagen. Also wie gesagt, ich glaube, bei uns im Club sind es 3 Runden, also nicht 36 Loch, sondern entsprechend 54. Aber ja, 2 Runden Golf sind dann auch schon an einem Tag, gerade auf diesem Championship-Niveau, glaube ich, sehr, sehr anstrengend.
Absolut. Und ich habe jetzt die Liste wieder gefunden in der Zwischenzeit. Interessante Namen, die sich erst einmal qualifiziert haben, wo man schon dachte, okay, die müsste ja eigentlich gesetzt sein. Spieler wie Billy Horschel zum Beispiel, Emiliano Grillo, Neil Shipley, den wir schon öfter besprochen haben, Alejandro Trosti, dann David Thompson, Ben
Tom,
James,
Tom Kim.
Und interessant, Spieler, die es nicht geschafft haben. Adam Svensson, darüber wirst du später noch was sagen. Ja. Der hatte nämlich einen ziemlich unglaublichen Regelverstoß. Tony Finau, Brent Snedeker, Lucas Glover, Max Homer, also Big Names wirklich.
Ja, und Joel Damon auch.
Genau, die es letztendlich nicht geschafft haben. Und das Interessante ist halt, wie gesagt, da sind dann die letztendlich Qualifizierungsturniere, ich glaube, auf 4 Standorte verteilt. Und manche Turniere lesen sich dann eigentlich schon fast wie so ein Co-Sanction-Event von der PGA-Tour, weil da so namhafte Spieler unterwegs sind. Und das ist immer wieder, ich habe schon gesagt, Golf Longest Day in den Staaten, weil es halt da wirklich drum geht, um die 43 letzten Startplätze für die US Open sich zu erspielen. Und da diese begrenzten Tickets sind natürlich sehr begehrt und immer wieder ein Highlight auch in der Saison.
Ja, und wenn man, wie gesagt, dieses 36-Loch durchspielen will, das macht halt was mental mit dir. Und auch bei den Profis, weil dann so Automatismen eigentlich drin sind und dann denkst du gar nicht mehr irgendwie über Sachen nach. Und so passiert ist es halt mit dem Svensson. Eine total crazy Geschichte, in die ich mich auch erstmal reinlesen musste, weil ich mir auch dachte, war das jetzt ein Matchplay oder was ist da los? Also kurz gesagt, er hat seinen Ballmarker aufgehoben auf dem Grün, hätte den Putt sozusagen zum Par gehabt, hat aber seinen Ballmarker einfach aufgehoben, also den Putt nicht zu Ende gemacht. So ein bisschen, als wäre es Matchplay, deswegen dachte ich, war es jetzt Matchplay? Nee, war es nicht. Es war tatsächlich ganz normales Strokeplay und er war sozusagen, also erstmal qualifizieren sich ja alle, die einen Spot kriegen über einen Score, der passt, dann sind sie drin und dann gibt es nochmal Playoff in Amerika, immer das schöne Playoffs. Und das war so ein 8-vor-3-Playoff, das heißt, 8 Spieler haben um 3 Plätze sich am Ende noch gekloppt, die noch offen waren. Auch in Kanada war das noch in einem Playoff. Und am Ende waren es halt 3 Spieler. Der eine macht das Birdie und sichert sich damit den Spot. Und der zweite Spieler, der drin war, das war Wallace, hat ein Par gemacht. Und der dritte, also unser Svensson, der hätte wohl auch ein Par-Off gemacht. Und mit dem Play-Off hätte er dann noch in eine Alternate Position weitergehen können. Also auch alles natürlich kompliziert, weil Golf darf ja auch immer kompliziert sein. Aber hat es halt nicht gemacht, weil er wahrscheinlich dachte, das Ding hat er jetzt verloren, weil der andere den Birdie gemacht hat. Und hat einfach seinen Marker aufgehoben und nicht weitergeputtet. Also es ist eigentlich so ein kleiner Gehirn-Shutdown gewesen, was eigentlich nicht zu den Regeln passt. Weil der hat den Putt eigentlich wie im Matchplay aufgegeben, aber ja, war halt kein Matchplay, ne? So, und das ist halt so ein krasser Flüchtigkeitsfehler, der dem dann passiert. Wo du auch denkst, also, warum machst du denn den Putt nicht zu Ende? Wahrscheinlich hat er dann einfach damit gerechnet, das war's jetzt. Und das erinnert mich lustigerweise an ganz viele Situationen, wo Leute im Matchplay, auch so Amateure, ganz normal denken, das war's jetzt schon. Und gar nicht irgendwie eigentlich den Score des anderen genau wissen, sondern so gefühlt denken, das war's und dann das Loch abgeben und sagen, ja, passt schon oder einen Marker aufnehmen. Und im Nachhinein merken so, nee, du hättest ja noch 2 Putts gehabt, um irgendwie Score zu machen wegen Handicap oder wegen irgendwas oder keine Ahnung. Deswegen ist eigentlich die Regel, wenn man jetzt nicht ganz genau weiß, es ist ein Match mit einem Freund oder man ist da total drin, spiel doch das Loch einfach zu Ende, ne? Und schreib den Score dann auf. Und dann guckt man im Nachhinein nochmal, was man gemacht hat. Weil sobald man den Ballmarker aufhebt oder sagt, das war's, ja, dann war's das wirklich. Dann kannst du das Loch abhaken. Deswegen, ja, das muss man, glaube ich, aus so einer Geschichte lernen, Beauty.
Hundertprozentig. Und das Interessante ist, hätte er eingelocht, hätte er mit Matt Wallace noch ein weiteres Playoff-Hole gespielt, wo es halt dann um diesen ersten Alternative-Spot gegangen wäre. Und den hat halt jetzt
hat Matt Wallace bekommen. Hat der Wallace gekriegt, ja, fies.
Und in den meisten Fällen ist es auch so, dass der erste tendenziell auch noch der zweite ins Turnier rutscht, weil ja Verletzungen oder so ja dann dafür sorgen, dass potenziell irgendjemand nicht antreten kann und somit dieser Platz frei wird. Und damit das Feld natürlich auch Beständigkeit hat und die vorgesehenen Flights dann auch bestückt werden, rutschen natürlich dann auf dieser Warteliste letztendlich die Spieler nach. Und da steht jetzt Wallace und eben nicht Svensson. Und das ist natürlich sehr bitter auch. Du hast es richtig gesagt. Oftmals passieren ja dann auch so komische Dinge, wenn dann nicht wirklich gesagt wird, dass der Putt geschenkt ist im Matchplay, sondern ja, ist gut oder heb auf. Das sind natürlich dann halt keine offiziellen Schenkungen sozusagen, die dann auch in manchen Situationen zu Regelproblemen führen könnten. Und ich glaube schon, dass einfach Svensson vielleicht nicht richtig informiert war. Ja, also dass es potenziell darum geht, dass der erste Alternativplatz dann auch noch ausgespielt wird.
Ja, der hatte das gar nicht auf dem Schirm, glaube ich ja auch.
Genau, ja, dass er dann halt einfach dachte, okay, das Stechen ist jetzt hier offiziell vorbei, ich kann ja gar nicht mehr gewinnen, beziehungsweise einen dieser Plätze bekommen. Und dass er dadurch das Ganze aufgehoben hat.
Ja.
Ich habe jetzt leider nicht die Information, wie lang dieser Putt jetzt tatsächlich war.
Ach, der war so 3 oder 4 Meter, also der war nicht gar nicht so lang.
Und was aber schon 3 oder 4 Meter, ist ja schon,
sag ich mal. Ja, aber er hat ein paar Putt und ist ja ein guter Spieler. Also wäre wahrscheinlich reingegangen, wer weiß. Aber der Punkt ist ja, er hat sich ja sämtliche Chancen genommen, irgendwie was zu machen. Und den Punkt, den ich ja habe, einfach zu sagen, so manchmal hat man halt nicht alles im Kopf, weil Golf ja eh schon so viel Konzentration abverlangt, oder dann ist man frustriert, weil irgendwas nicht richtig läuft, oder man denkt noch über irgendwas anderes nach oder was in seinem Schwung ist. Und da einfach so diese Gradlinigkeit oder, sag ich mal, ja, die Routine zu haben, einfach zu Ende zu spielen, einfach nur doof sein Score aufzuschreiben und am Ende zu gucken, was ist dabei rausgekommen, und nicht jetzt immer noch, also manche können das und rechnen dann einfach ständig mit. Manche sagen, das bringt Unglück, mitzurechnen. Wir haben ja auch gesagt, Micro-Targets ganz oft, ne? Also guck über 3 Löcher und guck nicht über 18 Löcher, das macht einen völlig verrückt. Aber ja, generell, das ist ja diese Habits, ne? Irgendwie schlechte Habits einfach nicht machen. Ich hatte ja auch so einen fiesen Habit, einfach, sehe ich auch ganz oft, so diese Mini-Putts, die so, weiß ich, 10 Zentimeter entfernt liegen, auf der anderen Seite des Lochs, dann noch so mit einem Arm, mit dem Schläger übers Loch noch so reinzuschieben, wo dann auch mal der Schläger hängen bleiben kann, und dann ist es ein Punkt. Also einfach entspannt hingehen, ganz normal zu Ende machen, wie jeden anderen Putt. Man muss es ja nicht übertreiben mit Ball markieren und nochmal ausrichten. Aber einfach so diesen, ne, nicht diesen, ach, jetzt ist egal, ich mach hier die große Rührschüssel mit dem Schläger, sondern einfach rumgehen, ausrichten, fertig machen. Ne? Oder einfach, wenn man sagt, jemand anders sagt, mach den ruhig zu Ende, und man fühlt es halt nicht, dann einfach nochmal markieren und später zu Ende machen. Aber da so eine gewisse Routine reinzukriegen und einfach das Ding zu Ende zu spielen und nicht so nicht drüber nachdenken, dann passiert halt sowas nicht.
Absolut. Und das zeigt halt auch wieder nur, dass die Spieler auch nur menscheln. Ja, dass dann halt auch, wenn der Kopf nicht zu 100% fokussiert ist oder dieser Informationsfluss nicht da ist, dass es da halt auch mal drunter und drüber geht. Ich glaube, er wird sowieso der sein, der sich da am meisten in den Hintern beißt. Und sonst habe ich jetzt nebenbei auch nochmal mir die komplette Liste angeguckt. Abraham Anser, David Pooch von der LIV Golf Tour haben sich auch qualifiziert. Und das ist meiner Meinung nach dann halt auch immer wieder, da sieht man, wenn Qualität sich qualifizieren muss, die setzen sich halt in den meisten Fällen halt auch durch. Das, was wir auch das ganze Jahr schon sagen, was sehr auffällig ist, wenn diese LIV-Spieler jetzt auf der DP World Tour verstärkt halt auch aufziehen, dass die immer um den Sieg mitspielen. Und aber sonst zeigt halt dieser Longest Day of Golf auch immer wieder, wie eng die Marge so ein bisschen der Qualität mittlerweile im Weltgolf ist. Ja, also da, egal ob die auf der PGA Tour spielen oder so, es ist nicht automatisch gesagt, dass die sich dann dafür qualifizieren, sondern dass dann vielleicht auch Spieler da sind, die jetzt meinetwegen in der zweiten Welle gerade noch unterwegs sind und sich eben noch nicht für die großen Events, für die PGA Tour oder so halt qualifiziert haben, dass da trotzdem auch noch Qualität unterwegs ist. Ich habe es vorhin schon gesagt, Miles Russell, der ist jetzt 17, das sind dann auch so unglaubliche Talente, die dann daherkommen und ihre Qualität einfach auch auf den Platz bringen und somit sich dann auch dafür qualifizieren können. Und zum Beispiel auch Ben James, ehemaliger Top-College-Spieler, der hat es jetzt bei seinem Profidebüt jetzt auch direkt geschafft, sich über die Qualifizierung darüber auch für die US Open zu qualifizieren, für die er sich in den letzten 2 Jahren auch schon qualifiziert hatte. Nur so als Beispiel, dass eben die Qualität im Weltgolf oben in der Spitze so eng beisammen ist und dass dann die Tagesform letztendlich ausschlaggebend dafür ist, ob man sich durchsetzt oder eben nicht. Und da ist es halt nicht mehr sicher, dass halt solche Household Names wie Tony Finau oder Max Homa eben irgendwo zu so einem Turnier kommen und automatisch vorher klar ist, na gut, die kommen ja eh durch. So ist es eben nicht. Und das ist ein ganz interessanter Punkt und macht das, glaube ich, auch so besonders, weil es, wie gesagt, ich hatte es vorhin schon angesprochen, meiner Meinung nach das fairste Major ist, wofür man sich letztendlich qualifizieren kann.
Fürs Qualifizieren würde ich sagen, auf jeden Fall. Fürs Spielen würde ich sagen, da würde ich dir ein bisschen widersprechen, denn es ist ein absolut unfaires Major. Diesmal ist es ja auch zum wiederholten Male in Shinnecock Hills in Southampton, New York, auf Long Island. Also quasi in der Ecke, wo der Ryder Cup stattgefunden hat, kann man ja eigentlich sagen, in der Nähe von Bethesda.
Nette Nachbarschaft, denke ich mal, auf jeden Fall.
Sehr schön, kann man schon machen. Lustigerweise ist es dann tatsächlich 18. bis 21. die Juno, also genau an unserem längsten Tag, was wir vorhin angesprochen haben. Und dazu ist ja noch die Fußball-Weltmeisterschaft genau zu der Zeit. Also da kommt ja viel zusammen. Da hast du natürlich ein bisschen Konkurrenzveranstaltung. Also 18. bis 21. Ich glaube, da laufen noch offiziell hier diese Vorrundenspiele, was bei der ausgedachten WM ja da passiert, in der Gruppenphase. Ich denke, da hast du noch irgendwie so ein Ecuador-Deutschland-Spiel in der Zeit. Nee, Deutschland-Elfenbeinküste, glaube ich, spielt am Samstag, den 20. als Konkurrenzveranstaltung zum US Open. Da kann man mal hin und her zappen und gucken, wie es so läuft. Aber auf jeden Fall als Einordnung, Shinnecock ist natürlich eins der Gründungsmitglieder der USGA und hostet quasi die US Open ja auch zum sechsten Mal schon. Das ist ja kein No-Name, den kennt man ja. Und Shinnecock Hills ist ja auch ein Golfadel, ein amerikanischer Golfadel-Club, kannst du ja mit sagen. Und diese ultra-harten Greens, wenn man das mal machen will und mal durch Zufall Indoor im Trackman ist, kannst du dir mal auf 14, 15 stellen und den Club spielen. Da kriegt keiner irgendeinen Ball zu halten als Amateur. Das ist halt dann doch wieder nicht das Allerfairste aller Turniere. Oder beziehungsweise doch, weil man muss es halt können.
Absolut. Und wir alle können uns ja noch an 2018 zurückerinnern, als diese US Open so ein bisschen auch als Katastroph-US Open eingegangen sind, wo, sag ich mal so, der Veranstalter nicht wirklich den Platz im Griff hatte im Laufe der Woche. Ja, also die Grüns waren ja teilweise an der Unspielbarkeit. Man kann sich noch an Phil Mickelson zurückerinnern, der einen Putt hinterherlief und bevor der Ball überhaupt zum Stillstand kam, er den geputtet hat, um Strafschläge zu kassieren. Und da waren ja verrückte Szenen zu sehen und man kann gespannt sein, wie es dieses Jahr ablaufen wird. Ja, und nichtsdestotrotz, wenn ich weiß, wie jetzt der Platz so wirklich aussieht, die Jungs vom Barstool Golf haben auf YouTube mit Kevin Kisner, der ja eher jetzt bei den TV-Kommentatoren und Analysten da jetzt unterwegs ist und nur noch Teilzeit Profi-Golfer auf der PGA-Tour ist, haben auf YouTube da ein Video gemacht und den Platz vor einigen Wochen schon mal gespielt. Natürlich nicht unter den 100% Conditions, wie sie jetzt in anderthalb Wochen sein werden. Aber da hat man schon mal so einen Einblick, wie diese Grüns sind. Sehr onduliert, typischer, schon fast amerikanischer Linksplatz, dauerhafter Wind. Man kann gespannt sein, wie diese US Open ablaufen werden. Favoriten. Und wer da letztendlich erfolgreich rausgehen kann, werden wir, glaube ich, nächste Woche nochmal speziell darauf eingehen. Aber diese Woche kann man auf jeden Fall schon sagen, es könnte wieder so ein verrücktes US Open Turnier werden, wie es vor 8 Jahren der Fall war. Denn auf eins kann man sich ja oft verlassen bei US Open, dass im Laufe des Wochenendes die Grüns teilweise vielleicht nicht mehr ganz so spielbar sind. Und dann kann man sich sicher sein, auf diesem Platz wird's dann wieder verrückt. Ja, und 2018 hat Brooks Koepka das Ganze dort gewonnen. Und mal sehen, vielleicht mit seinem Mojo in diesem Jahr und den guten Vibes von vor 8 Jahren, vielleicht wird er ja nochmal auch um den Sieg mitspielen.
Ja, also das auf jeden Fall. Es nochmal zur Unterscheidung. Die US Open wird natürlich von der USGA ausgerichtet. Das haben wir ja schon auch mehrfach gesagt bei den letzten US Opens. Aber es ist immer ein schöner Reminder, dass es nicht von der PGA Tour ausgerichtet wird, auch nicht von der PGA, sondern von der United States Golf Association. Das ist im Endeffekt der DGV von Amerika, kannst du ein bisschen so sagen, ne? Und da kann halt jeder sich anmelden, der irgendwie in der in dieser Association drin ist oder reinpackt und oder eine Exempt hat, also eine, nicht durch diese Qualifying raus muss. Das sind dann die Sieger der letzten 10 Jahre von anderen Majors, Topspieler, Weltrangliste, OWGR. Ich glaube, bei LIV gibt es auch eine Kategorie mittlerweile. Oder Amateur-Champions. Ne? Die sind dann halt eh schon gesetzt und die anderen dürfen halt auch noch drum spielen. Ne? Aber ja, wie gesagt, du hast ja gesagt, selbst Garcia ist ja nicht automatisch drin und ist im Qualifying dann halt raus. Und ja, so brutal ist es halt. Elitär und gleichzeitig halt auch brutal. Deswegen immer spannend. Und jetzt mache ich noch mal kurz einen Schlenker, weil wir irgendwie auch auf die Zeit ein bisschen achten müssen, Beauty, bevor wir nächste Woche noch oder übernächste ein bisschen mehr über die USGA erzählen und die US Open. Lass doch noch mal ein bisschen zurückspringen zur jetzt stattgefundenen Tour, die wir letztes Mal nicht gecovert haben, nämlich dem Memorial. Jack Nicklaus sagt ja, das bessere Masters, seine Meinung. Kann jeder sich selbst ein Bild von machen natürlich, aber es ist natürlich eins der großen Turniere mit Siegercheck, ich glaube 4 Millionen Siegercheck. Und dann gibt es auch noch einen Nicklaus-Handschlag, ist natürlich auch klasse, mit so einer lebenden Legende noch. Und da gab es ja ein relativ großes Wetterchaos und für mich einen überraschenden Sieger-Beauty.
Ja, JT Poston hat es letztendlich doch geschafft. Er ging ja mit 4 Schläge Vorsprung in die Finalrunde, struggelte dort dann ja so ein bisschen am Anfang, aber mit Eiswasser in den Wehen, wenn man so schön sagt, schaffte er letztendlich es noch ins Playoff gegen Ryan Gerrard, der ja gnadenlos durchspielte. Und das Birdie auf der 18 von JT Poston war letztendlich der Dosenöffner, um noch die Chance zu haben. Was halt auffällt, ist, das Birdie war dann im Stechen, wie er dann runtergespielt hat von der 15 bis zur 18, das hat dann halt wieder Champion-Qualitäten gezeigt. Jetzt bin ich hier verrutscht. Wyndham Clark, jetzt habe ich natürlich was falsch gesagt.
Ja, jetzt musst du dich nochmal korrigieren, mein Lieber.
Ja, hier, der hat es nicht geöffnet. Doch, hier, ich hatte doch recht. Wenn man sieht, jetzt habe ich den Score natürlich hier, dass er relativ schwer in die Runde gestartet ist, JT Poston, dann ist es am Ende auch verdient. Ja, also ich sag mal so, wenn du zu Beginn der Runde strugglest und 4 Bogies auf den ersten Löchern beziehungsweise zum Start der Back 9 einstreust und dann hinten raus wieder dein Even-Par-Ergebnis sicherst, dann ist es auch verdient, dass du in das Playoff kommst und letztendlich den Gerrard da noch matcht. Und wenn du dann siehst, wie er runterspielt ab der 14, 15 und Birdie 18, ist es dann schon super für JT Poston, letztendlich auch im Playoff den Sieg zu holen. Und Ryan Gerrard hatte im Playoff beim ersten Playoff-Loch die Chance zu gewinnen. Die hat er nicht genutzt. Andere Spieler wiederum, die auch in der Hand waren, ein Tommy Fleetwood und auch ein Wyndham Clark, sind da 1-2 Schläge short letztendlich geblieben, aber zeigen auch vor allen Dingen Wyndham Clark aufsteigende Form, nachdem er lange gestruggelt war, Caddy-Probleme hatte, da auch sich neu aufgestellt hat, liefert jetzt in den letzten Wochen und bringt sich da auch wieder in Position, darf man nicht vergessen, ehemaliger US Open Champ. Und wenn man dann die Form so beibehält, natürlich auch immer einer, der da frei aufspielen kann. Und letztendlich, du hast es gesagt, Memorial finde ich persönlich auch immer ganz nett. Mir persönlich gefällt der Platz eben nicht so gut wie jetzt zum Vergleich Augusta. Ja, aber es ist halt natürlich auch so individuell individueller Geschmack und persönlicher Geschmack.
Ja, muss demnach, ja, ich finde, da muss ja auch gar nicht konkurriert werden. Das ist ja, es ist völlig fein, dass es das Memorial gibt und dass es das Masters gibt und es wird halt nie ein Major sein und das ist halt cool, dass es das gibt, genauso wie es Tigers Event ja. gibt. Aber ja, ich finde noch hinzufügen kann man einfach noch, dass Girard quasi zweite Plätze sammelt, gerade wie andere Leute Ballmarker aufheben. Also der hat ja dieses Jahr, glaube ich, Sony Open war er Zweiter im American Express und jetzt im Memorial und dazu noch so ein paar andere kleine Sachen. Also ist auch schon seine zweite Playoff-Niederlage in Mauritius, glaube ich, im Dezember 25 gab es da auch eine, habe ich noch gerade recherchiert und bei der PGA Tour, ja, tourübergreifend 4 zweite Plätze seit Dezember 25. Es ist, er macht uns ein bisschen den Tommy Fleetwood, ne? Das kann man eigentlich sagen, bevor
absolut,
der große
aber
Durchbruch
die
kommt.
Die Beständigkeit zeigt auch ohne Sieg, er ist jetzt unter den Top 30 im FedEx Cup, was ja die magische Positionsnummer letztendlich ist, was dich dann dazu berechtigt, auch die Tour Championship zu spielen. Und wenn er weiter so performt, auch in der Qualität, hat er natürlich schon die Chance, es auch bis dorthin zu schaffen. Und ein anderer, der da absolut performt und sich positioniert, ist Alex Fitzpatrick. Ja, der natürlich den Schwung von dem Sieg mit seinem Bruder zusammen mitgenommen hat und wieder ein Top-10-Ergebnis bei einem Signature-Event einsammeln konnte sozusagen. Und das jetzt bereits das dritte Top-10-Ergebnis bei einem Signature-Event sorgt letztendlich dafür, dass er unter den Top 30 bei den, beziehungsweise Stand jetzt Platz 20 bei den Standings im FedEx Cup ist, was natürlich herausragend ist. Und man möge sich vorstellen, was wäre, wenn beide Fitzpatricks es zur Tour Championship schaffen würden nach dem Sieg. Und ich sehe gerade, muss ich mich auch korrigieren, Ryan Gerard war auf Platz 30 gestartet und dieser zweite Platz hat ihn jetzt auf Platz 16 gebracht. Also Beständigkeit und gute Ergebnisse sorgen nicht nur dafür mittlerweile bei der PGA Tour, dass du deine Geldbörse füllst, sondern dass du auch in den Standings letztendlich nach oben kletterst, was dich dann natürlich in den großen Turnieren zum Starten bringt. Und das ist natürlich auch etwas, was in dem modernen Golf vielleicht nicht mehr ganz nur so auf Siege aus ist, sondern auch auf Beständigkeit und gute Plätze. Denn da wird auch mittlerweile gut bezahlt und die Punkte sorgen dafür, dass du da ja gute Platzierungen für weitere Ergebnisse einsammeln kannst.
Lass uns doch nochmal zurück zu den 36 Loch und dem vielen Spielen, also 2 Runden pro Tag. Manche spielen ja auch gerne 3 Runden pro Tag, wenn man so super fit ist. Ich glaube, so 3 oder mehr Runden pro Tag rein von der Tageszeit geht dann ja nur mit Cards eigentlich. Wenn man natürlich mega fit unterwegs ist und Lust auf eine Challenge hat, kann man natürlich auch mittragen oder mit Schieben das Ganze machen. Wird natürlich dann entsprechend ja heftiger, wenn man gerade so viele Löcher sammelt. Man darf ja nicht vergessen, dass das so 18 Loch schon anstrengend sind, zu tragen und zu schieben.
Ja, da muss ich immer an Mark Wahlberg denken, der ja gesagt hat, dass die optimale Zeit für 18 Loch unter 2 Stunden sein soll.
Alleine, ja, klar, also mit dem Kart, wenn der Platz leer ist. Wenn man Mark Wahlberg heißt unterwegs und einen eigenen Platz hat, es geht dann schon. Ja, sicher. Also ich weiß, wir sind ja auch zusammen teilweise über leere Plätze mit dem Kart in unter 2 Stunden gekommen. Das geht dann schon, aber es ist ja nicht der Everyday-Case, wo man sagt, ich gehe mal hier los mit meinem Kart und meinen Freunden. Dann läufst ja spätestens nach 3 Löchern irgendwo auf oder musst warten oder alle suchen. Aber ja, klar, wenn man optimal immer das Fairway trifft und dann gleich das Grün und alles so ein bisschen die Bälle wiederfindet, dann kann man auch schon das Ganze sehr schnell abhaken und 4 Runden Golf am Tag schaffen, wenn man es hinkriegt. Aber lass uns mal bei diesen 36 Loch bleiben, gerade im Turniermodus. Ich weiß, dass hier aus der Region, zum Beispiel bei der Challenge Tour oder sowas, da wird eine Runde Golf in 6 Stunden gespielt, einfach weil es halt ein bisschen länger zugeht. Bälle werden gesucht, alles brauchen halt ein bisschen länger, dann doch nochmal ein provisorischer hier und da. Deswegen, also wenn man auf die 36 Loch will und schon die 18 nicht in 4 Stunden schafft, dann wird es halt irgendwann kritisch auch mit der Energie. Weil nach 6 Stunden ist man ja schon relativ fertig, wenn man einfach trägt oder schiebt. Und ich glaube, du hattest irgendeine Statistik mir mal geteilt, dass wenn man tragen versus schieben, ne? Wie war die nochmal? Ja. Irgendwie, dass man x Schläge schlechter oder besser bei Tragen oder Schieben ist, laut irgendwelchen Studien. Wie war das?
Genau, da gab es Studien und da wurden gute Handicap-Spieler genutzt dafür. Und der Unterschied zwischen Tragen und Schieben waren da tatsächlich 2,3 Schläge pro Runde. Ja, und hört sich jetzt erstmal nicht viel an. Aber es ist ja, sag ich mal, auch logisch zu erklären, wenn du da 10 Kilometer unterwegs bist und deine Tasche die ganze Zeit trägst. Das ist natürlich dann auch nochmal Ballast, den du mit dir rumschleppst. Und letztendlich kostet das einfach Kraft. Ja, und jetzt muss man sich einfach nochmal vorstellen, im Sommer die Getränke, die du dann noch mit dabei hast und all das Zeug. Da ist es natürlich schon ratsam, die ganze Sache zu schieben. Ja, natürlich dann immer die dann da auf hart machen und meinen, nein, niemals, das kommt für mich nicht in Frage.
Also ich.
Aber die Zahlen zeigen dann halt, dass es da halt schon Unterschiede gibt.
Ja, auch bei meiner Scorekarte. Man merkt dann, dass die Konzentration dann irgendwann an der 14, 15 abnimmt, deutlich. Das ist
absolut.
Dazu kommt ja auch, wenn du trägst, ist, wenn du halt, wie gesagt, immer geradeaus aufs Fairway gehst, dann läufst du ja weniger, als wenn du sozusagen auch mal im Rough liegst oder dem einen oder anderen aus dem Flight hilfst, wo irgendwo zu suchen, ne? Und dann hast du halt, ich track das ja auch immer mit den Schritten, das ist halt wirklich ein Unterschied von 2.000 bis 4.000 Schritte, je nachdem, wie die Runde verläuft. Und das ist gar nicht so wenig, ne?
Ganz genau. Ja, also du darfst ja nicht vergessen, wenn du den Wagen hast, den stellst du dann irgendwo an. In den meisten Fällen, wenn Leute tragen, das kann man beobachten, die lassen halt die Tasche auf. Ja, die laufen dann halt nach links, nach rechts, vor, zurück, zur Seite ran. Und die Tasche ist immer auf dem Rücken dabei. Und das kostet auf Strecke natürlich enorm an Energie, die man sich vielleicht mit so einem Trolley dann halt einfach auch spart, wenn man den Wagen an seinem Ball oder in der Mitte vom Fairway oder in der Nähe einfach abparkt und dann suchen geht. Ja, einfach aus Gewohnheit. Und da sollte jeder mal drüber nachdenken.
Ja, die meisten schieben oder haben ja irgend so ein Elektro-Caddy heute mit dabei. Das ist ja eigentlich, ich glaube, da, also ich bin mit Tragen eigentlich so mit einer der wenigen. Das ist halt, ich mag es halt immer noch, aber gut, ich spiele deswegen ja wahrscheinlich auch nicht den allerbesten Score manchmal, den man hätte spielen können. Möglich, ja, möglich.
Das kann sein.
Aber ja. Ich werde es ausprobieren, ob ich 2 Schläge besser bin das nächste Mal. Das kann man mal gucken. Ey. Aber ja, auf 36 Loch, wie gesagt, viel trinken. Ich glaube, jetzt gerade im Sommer 3-4 Liter immer nach jedem Abschlag was trinken, immer zwischendurch mal was trinken. Das ist ja, jetzt wird es ja auch wieder wärmer. Nicht zu wenig mitnehmen, gefrorenes Wasser mitnehmen, mit reinpacken. Die Tipps hatten wir ja auch schon immer mal wieder. Aber einfach die Wassermenge erhöhen. Die Wassermenge erhöhen ist einfach nochmal als großer Reminder und sich einfach auch angewöhnen, wie den Putt zu Ende zu spielen, nicht den Ballmarker aufzuheben, nach jedem Abschlag einen großen Schluck trinken. Das glaube ich, war mal da in frühen Podcasts noch eins deiner Tipps, ne?
Ja, und das mit dem Marker fängt halt schon bei so einer ganz normalen Runde, auch wenn man alleine ist, fängt es an. Ja, da sind ja die meisten Gewohnheiten, die sich dann anfangen zu bilden, einfach jedes Loch auch zu Ende spielen. Ja, ich sag mal so, der Körper merkt sich dann auch, wenn man so einen Ball aus dem Loch heben muss und nicht einfach den Marker aufhebt oder den sich selber schenkt, sondern das sind ganz wichtige Dinge für die Augen, für den Kopf, dass man diese Dinge wahrnimmt und die dann trainiert. Und dann komme ich gar nicht erst in die Gelegenheit und in die Verlegenheit, vielleicht irgendeinen Ball aufzunehmen oder den Marker aufzunehmen. Und demnach ist es halt ganz wichtig, das Loch ist erst zu Ende, wenn der Ball den Boden des Loches berührt hat. Und das ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt, um die Folge heute auch zu beenden.
Oder wenn man einen Strich machen muss.
Beim oder das.
Aufheben muss. Ja, ganz witzig. Noch als allerletzte Frage, beim Matchplay, würdest du, wenn dir ein Ball geschenkt wird, eigentlich trotzdem zu Ende putten oder nimmst du den auch auf?
Wenn der geschenkt ist und das Wort geschenkt gefallen ist, dann nehme ich den auf. Vorher nicht, weil wenn man den zu Ende puttet und vorbeischiebt, ist es ja quasi, dass man das Geschenk nicht annimmt und dann wäre es regeltechnisch halt auch in dem Grunde ein verpatteter Ball.
Nein, das ist ja geschenkt. Wenn einer geschenkt sagt, dann kannst du noch dreimal vorbeiputten, ist wurscht, der Score bleibt ja dann gleich. Aber doch. Aber 1000%. Aber die Frage war eher, soll man das noch üben? Weil diese kurzen Putts, was du ja gerade sagst, auch zu Ende spielen, ist, dann kann sich ja hinten raus auch ein bisschen als fehlendes Putten irgendwie vielleicht heimzahlen.
Weiß ich nicht. Ob dann in der Situation das nochmal im Putting einen Effekt hat, letztendlich glaube ich jetzt nicht. Da sind wir auch wieder beim Pace of Play. Dann dauert halt die Matchplay-Runde eben auch 5 Stunden, wenn ich dann noch anfange, jeden Putt zu üben und noch nachzuputten.
Gut, dann würde ich sagen, bis zum 21., also dem längsten Golftag, ist noch ein bisschen Zeit. Vielleicht hat ja euer Golf so ein Early Sunrise-Turnier. Die sind immer ganz witzig, die so um 4 Uhr morgens anfangen und dann kommt man rein und isst noch eine Brezel oder irgendwas Nettes, einen Pfannkuchen, wer weiß, was es gibt. Die Turniere machen echt Spaß, kann ich nur empfehlen, mitzumachen, falls es die bei euch gibt im Club. Und ansonsten, ja, merkt euch, 21. Juni, direkt nach dem Deutschlandspiel, ist der längste Tag. Da könnt ihr dann einfach wirklich von morgens bis abends die absolute Sonne genießen und froh sein, dass wir das hier haben in unserer, wie gesagt, nördlichen Hemisphäre. Denn anderen Orten, da ist immer 18 Uhr dunkel. Das ist dann wirklich schön hier im Sommer, dass man einfach so lange abends Golf spielen kann. Das kommt, glaube ich, sehr, sehr vielen entgegen. So abends noch so eine Sundowner-Runde-Beauty. Wenn jetzt die Mücken nicht so schwärmen, ist doch wirklich was Feines, oder?
Absolut. Also ich bin auch ein Riesenfan von und macht mich aber auch schon wieder so ein bisschen traurig, wenn dann der Longest Day vorbei ist, weil dann werden die Tage wieder kürzer und dann bewegen wir uns tendenziell schon wieder mehr Richtung Winter.
Ja, darüber reden wir jetzt noch nicht. Nein. Wir sind ja noch davor. Wir sind ja noch vor dem Zenit.
Demnach sollte man das alles genießen.
So machen wir das. Dann vielen Dank für die Folge und wir hören uns nächste Woche oder übernächste Woche. Wir sind ja gerade so ein bisschen im Sommermodus. Also schaut einfach, dass ihr uns abonniert habt, weil dann kriegt ihr immer wieder einen Push, wenn es eine neue Folge gibt. Wir probieren natürlich den Wochenrhythmus aufrechtzuerhalten, aber es ist gerade so viel los. Deswegen freuen wir uns auch, wenn wir uns wieder hören in der nächsten oder übernächsten Woche, spätestens zum US Open. Da gibt es wieder was zu erzählen. Und ja, ansonsten allen die WM startet irgendwie übermorgen oder sowas. Ich bin noch komplett gar nicht drin, aber mal sehen, wie diese Aufblähung ob der Funke übergreift oder so die Zeitzone das Ganze übrig macht. Mal schauen, Beauty, ne?
Genau. Ja, und dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche und allen Huffis bis dahin immer schön auf dem Fairway bleiben und wir hören uns nächste Woche. Tschüssi!
Das war Hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel und immer schön auf dem Fairway bleiben.